Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Mein Name ist Katja Michel und ich bin Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Ökosystem für deutschsprachige Familienunternehmen. Für die letzte Folge in 2025 wird es bei uns im Podcast noch einmal richtig spannend. Wir dürfen mit Gerda Söntgen sprechen, die mit ihrem Familienunternehmen zeigt, was es heißt, in einer Nische und mit etwas ganz Kleinem Großes zu bewegen. Ich habe Gerda Söntgen kennengelernt im Rahmen unseres Buchprojektes The Secrets of German Family Businesses. Gerda Söntgen ist Geschäftsführerin des Hidden Champions Keilbefestigungstechnik, ein Unternehmen, das kaum wie ein zweites für Fokus, Präzision und technologische Stärke made in Germany steht. Ich freue mich persönlich sehr auf das Gespräch mit Gerda. Bevor wir gleich direkt einsteigen, wollte ich mich noch sehr herzlich bei euch, bei all unseren Zuhörerinnen bedanken, die auch 2025 unseren Podcast unterstützt haben. Dank euch durften wir nun bereits schon 60 Folgen mit den spannendsten Unternehmerinnen und Unternehmern aufnehmen. Und auch für 2026 dürft ihr euch wieder auf Gespräche freuen, die tiefer gehen. Um auch im neuen Jahr keine Folge zu verpassen, abonniert gern unseren Kanal. Und wenn ihr jetzt jemanden im Kopf habt und denkt, diese Unternehmerin oder diesen Unternehmer sollten wir unbedingt hier im Podcast mal zu Gast haben, dann schreibt uns einfach eine Mail an allesneu@maschinenraum.io. Wir freuen uns auf das neue Jahr und wünschen euch einen guten Start in 2026. Und natürlich könnt ihr uns auch 5 Sterne geben bei den bekannten Podcast-Plattformen. Darüber freuen wir uns auch ganz besonders. Jetzt geht es direkt los in das Gespräch mit Gerda Söntgen und mit dem Was bisher geschah.
Was bisher geschah. Ob die Christusstatue in Rio de Janeiro, das Wimbledon-Stadion in London oder das große ägyptische Museum in Gizeh. Sie alle haben eines gemeinsam. In ihnen steckt Technik von Keil. Das Familienunternehmen Keilbefestigungstechnik sitzt in Engelskirchen im Bergischen Land, beschäftigt 30 Menschen und stellt Befestigungssysteme vor allem für Fassadenplatten her. Gegründet haben die Firma vor gut 60 Jahren Karl und Gertrud Eischeid. 1963 starten die beiden mit einer Werkstatt in ihrer Garage. Dort produzieren sie Bohrer, das Büro bringen sie im Kinderzimmer unter. Doch bei den Bohrern wird es nicht bleiben und aus der Heimwerkstatt wird eine mittelständische Werkzeugfabrik. 15 Jahre nach der Gründung erfindet der Tüftler Karl Eischeid den sogenannten Hinterschnittanker, eine Art Superdübel. Der ist gerade mal so groß wie ein Daumennagel, kann aber tonnenschwere Platten an Gebäuden halten. Heute produziert Keilbefestigungstechnik rund 5 Millionen Hinterschnittanker pro Jahr. Das Unternehmen führt in dritter Generation die Enkelin des Gründerpaars, Gerda Söntgen. Warum es für ihre Nachfolge 2 Anläufe brauchte und wieso es sie zurück ins Familienunternehmen zog, darüber sprechen wir mit Gerda Söntgen jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
Liebe Gerda, herzlich willkommen im Podcast.
Dankeschön für die Einladung, schön dabei zu sein.
Gerda, wir haben seit einem halben Jahr ein neues Format im Maschinenraum-Podcast, das sind die Maschinenraum-Spotlights. Da interviewen wir 3-mal im Jahr Experten von der Seitenlinie und sprechen über ganz konkrete Themen. Die letzte Spotlight-Folge ist vor einigen Tagen erschienen mit Professor Tom Rüsen und wir haben über das Thema Nachfolge gesprochen. Und stell dir jetzt einmal vor, du würdest Professor Tom Rüsen vom WIFO-Institut hier im Maschinenraum an der Espresso-Bar treffen und er würde dich fragen, und die Frage stammt tatsächlich von ihm: Liebe Gerda, was sind die Gründe, nicht in die Nachfolge zu gehen und warum hast du es trotzdem gemacht?
Schöne Frage. Ich glaube, die Gründe, nicht in die Nachfolge zu gehen, weil es einfach schon herausfordernd ist, mit etwas zu arbeiten, was schon da ist. Also ich glaube, für viele ist es immer so auf einem leeren Blatt Papier, oftmals wirkt es einfacher, als etwas, was schon besteht, fortzuführen. Ich glaube, es ist mental eine große Herausforderung, auch vom Mindset damit umzugehen. Es gibt ja auch viel dieses ins gemachte Nest setzen. Man hat immer den Gedanken, da sind Erwartungshaltungen da. Also es ist schon auch da wieder schon so viel da, was einen wirklich an die Grenzen bringen könnte. Das würde ich sagen, sind so mit die größten Punkte. Und vielleicht auch, es ist halt wieder ein ganz anderes Level und eine neue Herausforderung an das gesamte Familienkonstrukt, ne? Also für die Family ist das schon nicht ohne. Aber es ist einfach nur eine Herausforderung aufgrund der verschiedenen Rollen und dann an einen neuen Umgang zu lernen. Das, denke ich, sind die größten, die mir jetzt so einfallen.
Lass uns das mit den Rollen gleich sehr gerne nochmal vertiefen. Aber vielleicht erzählst du uns erstmal einfach nochmal die Geschichte, wie es eigentlich abgelaufen ist. Es gab ja einen ersten Einstieg ins Unternehmen, richtig?
Ja.
Wie war das?
Das war 2014. Da war ich gerade mit der Ausbildung, ich hatte schon Ausbildung länger fertig, wurde von meinem Ausbildungsbetrieb übernommen und hatte meine Eltern angesprochen, weil ich eh in der Industrie war, ob ich dann nicht in dem Zug einfach mal reinschauen sollte.
Das heißt, der Impuls kam von dir, das ist ja auch interessant.
Der Impuls kam von mir, ja. Mhm. Meine Eltern haben da nie gedrängt, die haben uns immer den Raum gelassen und ich habe das aktiv angesprochen, weil ich was Neues lernen wollte, machen wollte. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass es ganz gut wäre, als Grundlage doch noch zu studieren. Das habe ich dann noch schnell drangehangen. Und dann bin ich aber während dem Studium schon mit der Einstellung natürlich gewesen, dass ich ins Familienunternehmen komme und bin dann eingestiegen 2014 als Assistentin der Geschäftsführung. Meine Mutter als zweite Nachfolgerin, die Geschäftsführerin, und mein Vater als Geschäftsführer waren sie dann im Tandem da. Und das habe ich 2 Jahre lang gemacht. Also ich bin dann wirklich erstmal durch alle Abteilungen, habe mir alles angeschaut, habe alle kleinen Handgriffe gelernt, habe Pakete gepackt und war in der Ankerproduktion, war in der Bohrerproduktion zu dem Zeitpunkt noch. Ja, und durch alle Bereiche. Und dann ging es dann auch an Messeplanung. Dann habe ich so, also diese Sachen als Projekt bekommen, ne? Plan mal die Messe, kümmere dich mal hier drum. Ja, und so ein bisschen war das, glaube ich, schon das Erste, wo man ja sagt, du gehörst nirgendwo so richtig zu. Also du bist nicht ganz Geschäftsführung, aber du gehörst auch nicht zu dem Mitarbeiterteam, ne? Das war schon das, was ich da zum ersten Mal wirklich gespürt habe. So richtig zuordnen hat da nicht funktioniert. Habe aber natürlich versucht, jegliche Erwartungen zu erfüllen. Meine Eltern haben versucht, mich zu unterstützen. Das bedeutet, wenn da eine Veranstaltung war, eine Messe oder so, dann kam dann immer, ja, zieh besser doch eher lieber mal das an, diese Bluse, oder mach lieber mal jenes und dieses. Und haben da wirklich versucht, mir den Rücken zu stärken, damit ich da auch gut reinfinde. Jetzt im Nachgang muss ich sagen, bei all der Fürsorge, was ja Eltern auch gerne für ihre Kinder machen, sie wollen ihnen helfen und sie unterstützen, ist es vielleicht nicht immer die größte Hilfe. In diesem Fall war es natürlich eher das Fördern, was auch in mir selber an Gedanken war, ich muss es hier anderen recht machen, ich muss irgendwie in diesen Rahmen passen. Es ist ja auch Werkzeugindustrie, Bauindustrie, ist ja auch sehr speziell, sehr trocken, streng, traditionell, so. Auch wenn es hat nichts gegen die Charaktere, das sind alles total nette Menschen, aber trotzdem ist die Haltung eine andere. Und ich habe dann mich damit auch so ein bisschen fördern lassen, mich da mehr reinpressen zu lassen, so nenne ich es heute. Und deswegen habe ich mich auch wirklich unwohl gefühlt. Also ich habe mit und mit gemerkt, dass ich auch immer schlechter wurde, immer unauthentischer wurde, weil ich mich mehr darauf konzentriert habe, diese Erwartungen zu erfüllen und in diese Rahmen zu passen, als einfach nur meine Arbeit zu machen. Mhm.
Gibt es da so einen ganz besonderen Moment, wo dir das klar wurde, dass du dich zu stark anpasst, sodass du dich dabei unwohl fühlst?
Also es gibt tatsächlich, ich kann ja noch nicht mal sagen, welches Meeting es war, aber es war irgendein Meeting, wo ich glaube, das ist so ein, ich glaube heute wirklich, das ist ein Standardfehler, den viele machen, wo man vor Sorge, dass man merkt, so von wegen, irgendwie weiß ich gar nicht, was hier gerade ist, ich verstehe das Problem gar nicht, aber aus Sorge, dass man die Neue ist, nicht nachfragt und dann einfach erstmal so tut, als wüsste man ganz genau, wovon hier alle reden. Ne? Also alle sind am Nicken und man nickt auch. Ne? Das würde mir heute nicht mehr passieren. Heute sitze ich da in diesem Raum und sage, Leute, ich habe keine Ahnung, wovon ihr hier gerade sprecht. Und überraschenderweise ploppen dann immer noch 2, 3 mehr auf, die sagen, ja, ich eigentlich auch nicht. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und das heißt, ich habe mich genauso zurückgehalten und habe gedacht, boah, weißt du gar nicht. Und habe mich da selber in total doofe Situationen gebracht, weil das wird ja immer schlimmer. Die Leute denken ja, du weißt, wovon man da spricht. Und dann geben die dir nur noch mehr Inhalte dazu. Und du bist ja irgendwann total lost. So dieses. Und das andere war auf der Messe. Da gibt's auch noch ein Bild, wo man mich wirklich da sieht, komplett in diesem Bekleidungsstil. Ja, also du würdest mich heute, du triffst mich eigentlich nur in Turnschuhen, aber da war wirklich, ich habe noch versucht, so okay, man schickt so schicke Absätze, die sind sehr schick, aber das passte einfach nicht so wirklich zu mir und das komplette Auftreten, die Haltung, das Reden, also es war so das Gesamtbild. Nee, da habe ich, das hat nicht mehr gepasst. Also das hat mich auch stetig immer unglücklicher gemacht, hatte ich dann gespürt.
Was löst das heute in dir aus, wenn du so Fotos siehst, wie du da in so einem Business-Look stehst mit den hohen Absätzen?
Das ist ein Prozess gewesen. Also es gab Phasen, ich musste da wirklich, glaube ich, nochmal durch. Also ich hatte in Form von viel Persönlichkeitsentwicklung habe ich betrieben und da hatte ich wirklich meine Momente, wo ich einmal nochmal durch diese Gefühle durch musste. Das hat mich richtig runtergerissen. Da habe ich erstmal gedacht, boah, wie krass, was da noch alles drin steckte in mir. Aber seitdem ich das gemacht habe, ist es eher mit einem Blick dahin so ein bisschen Demut an den Weg, den ich da geschafft habe. Ne? Also gar nicht mehr, oh Gott, das war so schlimm, sondern heute schützt mich diese Situation. Mhm. Also das, was damals da so krass war und dadurch, dass ich da wirklich nochmal reingegangen bin, ist dadurch für mich ein Riesenschutzschild entstanden für mich selbst.
Hattest du dabei irgendwie Unterstützung bei diesem da nochmal reingehen? Hast du dich da coachen lassen oder?
Ja, also ich versuche jedes Jahr, mein Mann und ich schauen jedes Jahr, was können wir tun, um uns wieder, also wie können wir in uns investieren jedes Jahr? Und das ist, entweder suche ich mir wirklich ein Seminar raus, wo ich sage, hier geht es jetzt konkret um Persönlichkeitsentwicklung zu dem Thema. Dann kann es auch sein, dass ich jetzt dieses Jahr mache ich zum Beispiel eine Ausbildung zum systemischen Business Coach. Ich will nicht systemischer Business Coach werden, aber ich weiß, dass ich ein Talent dafür habe, in Systemen zu denken. Und ich finde, als systemischer Business Coach lernst du vor allem Perspektivwechsel. Das hilft dir bei Gelassenheit, das hilft dir bei dem ganzen Thema Resilienz und einfühlsam und auch zuhören und all das. Da sind so viele Kompetenzen stecken hinter dieser Ausbildung und die möchte ich gerne lernen. Und in diesen Prozessen, auch dieses Jahr wieder, merke ich, wie ich daraus mich wieder weiterentwickle und immer wieder durch alte Gewohnheiten durchgehe und sie selber für mich reflektiere und dann auch erst verstehe, warum bin ich eigentlich so? Mhm. Warum mache ich das so? Oder mein Mann und ich, wir gehen seit Jahren gehen wir zur Paartherapie und die versucht uns auch jedes Quartal immer wieder abzuwimmeln, weil die sagt, was macht ihr eigentlich hier? Aber wir sagen, nee, wir kommen weiterhin, weil wir finden, dass man da immer wieder was Neues hat, was für sich mitnimmt. Und sie sagt, beschreibt uns auch zuletzt noch als sehr neugierig, dass wir beide neugierig sind, uns selbst kennenzulernen, den Umgang mit unserem Umfeld und das alles zu verstehen. Und ich glaube, das hilft mir sehr, ja. Mhm.
Du bist dann 2016 aus dem operativen Geschäft des Familienunternehmens erstmal wieder ausgestiegen. Mhm. Wenn man sich so das anhört, dann könnte man auch sagen, du bist wieder eingestiegen in dein eigenes Leben.
Ja, schon. Also ich habe da natürlich sehr lange dran geknaspert. Erstmal habe ich meinen Eltern vorgeschlagen, dass wir eine Unternehmensberatung reinholen für Nachfolge. Mhm. Die haben wir dann auch reingeholt und die hat dann auch, da fing schon die Persönlichkeitsentwicklung an. Also die machen ja schon viele Psychogespräche mit dir. Ne? Also es ist ja auch wie eine Therapie. Die gehen da wirklich tief in die Emotionen auch rein. Mhm. Und da, glaube ich, waren so die ersten Stufen, wo ich dann gemerkt habe, das ist irgendwie, du bist hier völlig in die falsche Richtung abgedriftet. Und darüber habe ich dann entschieden, rauszugehen. Mhm. Und
wie hast du es deinen Eltern gesagt?
Ja, ganz schwieriger Moment. Tatsächlich immer so, meine Mutter und ich, glaube ich, wir sind da immer mehr im Austausch. Mein Vater ist natürlich auch Unternehmer durch und durch, aber meine Mutter ist für mich die Vollblutunternehmerin und sie war auch in der Firma, wurde sie auch immer als diese wahrgenommen und sie auch als Nachfolgerin und mehr Anteilseignerin. Und deswegen bin ich nach Feierabend, als alle weg waren, zu ihr ins Büro, weil sie war auch immer noch die Letzte, die da war. Und das war wirklich so abends dunkel und ich dann im Winter war das zu ihr rein und habe das Gespräch gesucht. Ja, also der eigenen Mutter sozusagen, ich kündige, das ist schon nicht ohne. Ne? Also meine Mutter ist halt auch wirklich da eine taffe Frau, die wird jetzt nicht auf einmal hysterisch und die ist zwar sehr emotional, aber da war es wirklich so, dass sie das erstmal verdauen musste. Mhm. Also da habe ich auch, das war ein kurzes Gespräch, das war nicht aufbrausend oder emotional oder dramatisch, das war reingehen, sagen wir mal, ich kündige. Und dann erstmal so Sprachlosigkeit, ne? Ja. Deswegen, und dann bin ich erstmal nach Hause gefahren und dann habe ich erstmal geschluchzt und gedacht, ach du Schande, du hast deine ganze Familie enttäuscht und deinen und jeden Mitarbeiter und dein Umfeld und du weißt überhaupt nicht, was das jetzt für die Firma wirklich bedeutet. Also es hat ja einen Rattenschwanz, ne? Das ist ja diese Verantwortung, die man da trägt, spürt man dann schon. Aber das war auch gleichzeitig so ein Befreiungsschlag für mich, ja. Also mit jedem Meter, den ich dann von der Firma weggefahren bin, habe ich gedacht, boah, jetzt hatte ich das weiße Papier. das, wovon ich eben gesprochen habe. Ne? Das habe ich mir dann selber verschafft. Und das war auch toll.
Was also hast dieses, du damit gemacht mit dem weißen Papier?
Erstmal war, hatte ich das Gefühl gesehen, so von wegen, guck mal, schlimmer kannst du es ja jetzt gar nicht mehr machen. Das ist total praktisch. Alle enttäuscht und sowas. Jetzt kannst du ja nur noch bergauf gehen. Das war das Gute. Ich habe immer nebenbei als Fitnesstrainerin gearbeitet, weil ich sehr sportverliebt bin. Und dann habe ich gesagt, dann nimmst du diese Kompetenz und machst dich da selbstständig. So, das heißt im BWL-Hintergrund, Fitnesstraining. Und dann war gerade ein Fitnesstrend am Markt entstanden, den ich dann mitgenommen habe. Das kombiniert mit den Vorlieben, die ich habe, wo ich von überzeugt bin. Und dann habe ich ein kleines Studio eröffnet im Nebenort. Und dann wirklich so nochmal mit kleinem Team erstmal aufgebaut. Und das hat einfach nur Bock gemacht. Da habe ich, weil Fitnessbranche ist nochmal was anderes, ne? Also da hast du gar keinen Rahmen oder Kleidungsstil oder da heißt es immer, möglichst schnell den Rahmen brechen, so in der Art. Das hat da sehr gut funktioniert. Und dann habe ich auch wirklich erstmal wieder gemerkt, ganz plump, was ich leisten kann, wenn ich mich nicht zu sehr an Rahmen orientiere. Und das hat mir nochmal mehr geholfen.
Und wie war in dieser Phase dann die Beziehung zu deinen Eltern oder was hat das mit eurer Beziehung gemacht, dass du dann so deinen eigenen Weg gegangen bist und dich auch ein Stück weit selbst wiedergefunden hast?
Also meine Eltern, ich glaube, das ist das, was es am besten beschreibt, die waren meine ersten Kunden. Die waren die ersten, die den Vertrag unterschrieben haben und gesagt, wir machen jetzt hier eine Mitgliedschaft und wir werden hier jede Woche bei dir trainieren kommen. Und ich glaube, das sagt schon alles über die familiäre Beziehung. Ne? Also noch trotz der ganzen Enttäuschung hat das da nichts dran geändert.
Und haben die ihre Enttäuschung irgendwie formuliert? Also haben sie schon, wie hat deine Mutter eigentlich reagiert in der Situation?
Also meine Mutter hat so eine richtig harte Schale. Ne? Das heißt, wenn so eine Botschaft kommt, die Reaktion ist dann eher, also ich erkenne das so ein bisschen an der Farbe des Augenweiß und so ein bisschen gehen die Nasenflügel mehr auseinander und die Lippen werden was dünner. Aber viel mehr erkennst du dann nicht.
Für so subtile Zeichen muss man sich schon gut kennen, ja.
Naja, also das ist das, also es war, also meine Mutter war auch immer, ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber ich hatte immer so eine Mutter, wo ich immer mehr Angst hatte vor dem Anschweigen als vor dem Anschreien.
Okay.
Das ist, und dann jetzt guckt sie wieder so. Ja, also die sind unternehmerisch und erwachsen damit umgegangen, okay, ne? Und haben dann auch, sind den Weg mitgegangen und das ist, glaube ich, in jeder Unternehmerfamilie verwurzelt. Lösungsorientiert halt, ne? Da wird nicht lang gelitten. Ich habe letztens noch gesagt, wir haben uns in unserer Familie nie Zeit zum Leiden genommen. Wenn da was nicht funktioniert hat oder kaputt war, dann hat man sich nicht lang damit beschäftigt, wie schlimm das ist, sondern man ist direkt dahin gekommen, wie geht's denn jetzt weiter? Das ist auch, hat auch Nachteile. Ich weiß, ich bin ganz schwer im Problemwürdigen, aber weil ich dann immer schnell wieder zu einer Lösung will. Aber das ist so, da haben meine Eltern auch so reagiert. Dann haben gesagt, jetzt ist das so, wie können wir jetzt weiterverfahren?
Ja. Hattest du dir damals schon vorstellen können, wieder ins Familienunternehmen einzusteigen? Oder war in dem Moment für dich klar, jetzt mache ich mein eigenes Ding?
Für mich war glasklar, dass ich nie wieder in dieses Familienunternehmen komme.
Und warum bist du dann doch wieder zurückgekehrt?
Also ich hatte das Studio lief Bombe. Das war in Kombination auch, ich hatte auch ein Lizenzsystem dazu geholt und deswegen hatte ich einen guten Vergleich. Deutschlandweit gab es irgendwie 180 Lizenznehmer und davon war es das zweiterfolgreichste. Also es war so, dass ich gedacht habe, Bombe, ne? Wollte dann das zweite auch schon oder war das zweite in Planung, hatte Gespräche geführt. Da kam aber dazwischen, dass wir unsere Tochter gekriegt haben. So, und dann war Rita gerade 3 Monate alt und in der im zweiten Jahr von meiner Selbstständigkeit haben meine Eltern die Werkzeugfabrik verkauft. Das ist, also es war ein Unternehmen weniger. Und dann bin ich noch mit der Rita, mit Maxi Kosi in der Firma vorbei und wollte nur meine Mutter auf einen Kaffee besuchen und habe den Maxi Kosi mit der einen Hand geschaukelt, sitzt der gegenüber vom Schreibtisch und dann sagt sie mir so, dass sie jetzt halt nochmal mit den Beratern gesprochen hatten und jetzt nach dem Verkauf der einen Firma sich wirklich die Frage gestellt haben, was mit Nummer 2 ist und ja, da jetzt auch mal überlegen, wie geht's denn langfristig weiter, weil auch mit dem Blick aufs Alter und Zukunft, was machen wir da? Und dann kam auf einmal die Aussage, also deswegen könnte es sein, dass das Thema Verkauf oder das wird dann doch Thema werden, außer du willst doch. So, und dann habe ich nicht gesagt, ja klar, dann will ich doch, dann habe ich gesagt, nein, das will ich nicht. Und hab das, dann bin ich erstmal nach Hause, also erste Reaktion war wahrscheinlich wie meine Mutter, ich habe nicht viel gesagt, hatte dann auch die Nasenflügel und sonstiges, bin nach Hause, hab dann meinem Mann davon erzählt, mein Mann gesagt, ist ja, die haben sie nicht mehr alle, wie kommen die denn darauf? Keinen Fall, weil. Und dann sagte er, ja, dann sag denen doch einfach diese weil, dann hast du deine Ruhe. Ich sag, alles klar. Und dann bin ich zurück und hab gesagt,
sofort an dem Tag zurück.
Nein. Ich habe dann einmal kurz gesagt, lass mal vernünftig darüber sprechen. Ja. Also ich sag, ne, das heißt, wir haben dann schon gesagt, wir setzen uns einmal zusammen am Tisch und machen jetzt ein offizielles Haken hinter oder nicht.
Ja.
Und da waren die Berater auch dabei. Und dann habe ich einfach nur gesagt, also danke nochmal, wertschätzend an das Angebot. Aber wenn ich das machen würde, das würde nicht funktionieren. Ihr müsstet umgehend rausgehen. Die Rita ist 3 Monate alt. Ich könnte das jetzt gewissenstechnisch gar nicht, dieses Kind irgendwo jetzt an eine Nanny zu geben. Und was sollte denn da die Lösung sein? Und außerdem, ich habe auch von dem Vertrieb gar keine Ahnung. Ich habe das Netzwerk nicht. Ich könnte das gar nicht abdecken. So. Und dann, und ich müsste noch mein Studio verkaufen. Und wie soll das denn jetzt, ne? So, ja, und dann haben die tatsächlich dann gesagt, ja, alles klar, dann lass uns doch mal schauen, ob wir das alles realisiert kriegen. Den Teil, den wir dazu beisteuern können, den steuern wir bei. Das bedeutet, wenn du reingehst, gehen wir raus. Mhm. So. Und wir können gucken, ob wir einen Vertriebsleiter finden, der das Thema abdeckt. So. Und aus dem Vertriebsleiter wurde ein zweiter Geschäftsführer, der Christian Schmidt. Meine Eltern sind, also das Gespräch, die Frage von meiner Mutter war im August 2018. Ich habe im November 2018 die ersten Headhunter-Gespräche geführt, wo wir den Christian Schmidt dann kennengelernt haben. Im Dezember haben wir meine Schwiegermutter gefragt, ob sie offiziell Nanny werden möchte für uns. Das war nämlich was anderes, wenn das Kind natürlich mit der Oma Vollzeit betreut wird. Die hat zugesagt, mein Mann ist in Elternteilzeit gegangen, bei der Berufsfeuerwehr, auch ein Thema für sich, was ganz Spezielles in dieser Branche. Dann habe ich mein Studio noch im Dezember verkauft, weil der Lizenzgeber so ein Interesse daran gefunden hat, dass ich das ganz schnell losgeworden bin. Und dann habe ich im Februar 2019 angefangen, mein Co. Im Mai 2019 und meine Eltern sind im Juni 2019 rausgegangen.
Wow, das ging schnell. Mhm. Wahnsinn.
Ja.
Und damit sind wir jetzt im Familienunternehmen wieder gelandet.
Ja.
Ist vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt, mal was über eure Produkte zu erzählen.
Ja,
was sind
sehr gerne.
Hinterschnitt Anker?
Also ich habe hier immer bei mir am Schreibtisch eine ganze Menge Dinge, aber du hast ja eben schon gesagt, die sind so klein oder so groß wie so eine Fingernagelkuppe. Hinterschnitt Anker dienen dazu da, dass wenn ihr durch Städte geht, meistens in Städten, wo ihr hohe Häuser habt, wo von außen schöne große Fassadentafeln dranhängen, und ihr seht jetzt von außen einfach nur die glatte Fläche der Tafeln, dann ist es wahrscheinlich, dass dahinter ein Hinterschnittanker diese Platte da hält. Mhm. Hoffentlich, weil wenn es geklebt ist, das ist nicht mehr in allen Ländern erlaubt, ist das ein anderes Thema. Also es geht natürlich hier auch, ne, in der Vergangenheit wurde das auch mal anders gemacht. Es gibt sichtbare Befestigungen, das ist so ein bisschen wie der Nagel durchs Bild. Mhm. Dann siehst du von außen Köpfe, das kann natürlich über die Jahre auch recht nicht mehr so schön sein. Ja, und wenn du aber sagst, ich möchte das 100% sicher von hinten befestigt haben, dann kommt unser Hinterschnittanker. Der Punkt ist der, man meint immer, ach, ihr habt nur dieses eine Produkt. Jein, also wir haben den Hinterschnittanker, den Keilanker. In der Schweiz heißt er der Keili. Du brauchst, um ein Hinterschnittbohrloch zu machen, wo der Hinterschnittanker reinkommt, brauchst du ein Mushroom Hole. Der Bohrer, der da reinkommt, der sieht eigentlich recht gerade aus und hat nur so ein bisschen so eine kleine Nase an der Ecke. Der wird aber nach dem zylindrischen Bohren wird er gekippt und dann schafft er damit, das Bohrloch am Sockel weiter zu machen als am Eintritt. Und dann hast du diese Mushroom Hole Form, wo der Hinterschnittanker reingesetzt wird. Der Hinterschnittanker hat kleine Schenkel und wenn du dann einen Fassadenhalter, das ist eine Agraffe, das ist so ein Edelstahl oder Aluminiumgestell, das kommt da drüber und dann verbindest du das mit einer Schraube. Die Schraube bohrst du in den Anker rein und der spreizt sich in den Bohrloch. Mhm. Und damit hat er wirklich dann diese Schenkel, die werden dann nach außen gedrückt und du hältst die Platte fest. Der Punkt ist, es ist halt oft auch eine Keramik, es sind sehr harte Materialien. Das heißt, du kannst da nicht einfach eine Schraube reinhauen oder mit Kraft oder sonstiges. Dann hast du Risse, dann hast du Mikrorisse oder wirklich einen Durchbruch. Also diese Materialien sind ja sehr empfindlich. Und wenn wir an Hochhäusern in, also nicht 100 Meter Höhen, da wirklich schwere Platten haben mit starken Windsoglasten, da sollte das funktionieren. Und je nach Material brauchst du verschiedene Auszugswerte. Und wenn du jetzt ein gängiges, starkes Material nimmst mit unserem Anker, da kannst du da an einem Anker, an der Platte, könntest du da ein Auto dranhängen. Also der hat wirklich
Kraft. Ein
Eisenanker,
den du gerade gezeigt hast, der so groß ist wie ein Daumen.
Ja,
Wahnsinn.
Wie ein Fingernagel.
Ja. Genau.
Wow.
Es gibt doch jetzt seit kurzem noch ein weiteres Produkt, das nach deinem Großvater benannt ist. Vielleicht kannst du uns das auch noch erklären.
Tja, ist ja voll informiert. Ja, genau. Wir haben jetzt neben dem Keilanker auch den Karlanker.
Wird hier in der Schweiz dann Kali genannt?
Das kommt noch. Ich hoffe es noch. Der Karl, der ist noch recht frisch, aber kann gut sein, dass das da passieren wird. Ja, das sollte ein Ziel sein, finde ich gut. Der Karlanker funktioniert genauso wie der Keilanker, aber er macht sich selber den Hinterschnitt, also das Mushroom Hole. Er braucht nur ein zylindrisch vorgebohrtes Loch. Und der hat einfach nur kleine Zähnchen an den Schenkeln, deswegen macht er sich selber den Hinterschnitt. Das ist ein Game Changer an der Baustelle. Mhm. Weil du natürlich, wenn du diese Bohrmaschinen nicht brauchst, die Bohrer nicht brauchst, du bist viel schneller. Also es ist ein Gewinn an Zeit. Und die Plattenhersteller, die weichere Materialien haben, und weicher heißt jetzt High Pressure Laminate, ne, also wirklich gepresstes Papier, ne, und gepresstes Holz, solche Sachen, die können diesen Anker verwenden. Und die haben für sich nämlich vorher andere Dinge versucht, die aber dann langfristig nicht gewirkt haben. Also dann war es dann wirklich, dass du von außen, je nachdem wie die Sonne drauf scheint, konntest du dann Beulen an den Platten erkennen und sowas, weil in der Platte sich dieser Druck, das war alles, was reingedrückt würde von hinten, musste sich ja irgendwie wieder verteilen und sowas. Also es ist sehr ein sehr spezielles technisches Geschäft, tatsächlich die Befestigung von diesen Materialien. Und da ist der Karl jetzt für viele ein Gamechanger und der eröffnet für uns wirklich komplett neue Märkte.
Und wird Karl dann Keil ersetzen, weil der hat ja nur Vorteile, oder?
Nein, weil der Karl kann zum Beispiel, du kannst mit dem Karl keine Keramik machen. Hm. Eine Keramik ist viel zu fest, da kriegst du der Karl wird da selber nichts anrichten können. Okay. Das heißt, da brauchst du weiterhin den Keilanker. Es gibt ja auch unterschiedliche, ich sag mal, Installationsarten. Wir haben unsere Partner sind ja zum Beispiel die Unterkonstruktionshersteller, die Fassadenbauer, ne, die Verarbeiter, das können aber auch die Plattenhersteller sein. Und es gibt Plattenhersteller, die haben Massen an Bohrstraßen, also riesige CNC-Bohrstraßen, und die kriegen einfach nur CNC-Bohrer und da werden die Keillöcher durchgebohrt. Und dann wird an die Baustelle wird die Platte mit den fertigen Bohrlöchern geliefert, da sind die Tütchen mit den Ankern dabei und dann werden die da reingesetzt und aufgehangen. Also es gibt da schon sehr gut durchdachte Prozesse. Dann gibt es andere Baustellen, das sind dann kleinere Projekte. Da will derjenige vor Ort mal eben schnell die Löcher selber bohren mit einer kleinen Handbohrmaschine. Aber wenn es jetzt da ein weicheres Material ist und die können den Karl nehmen, dann sind die super, super schnell. Und vor allem auch bei, wenn du mal eben eine Platte austauschen musst oder ein Bohrloch ändern musst oder sowas. Das gibt dir dann eine ganz andere Flexibilität und trotzdem die gleiche Sicherheit.
Und sind Karl und Keil wahrscheinlich patentiert?
Genau, also der Keilanker, das Patent, das ist ausgelaufen, der war patentiert. Das, was uns aber jetzt schützt, ist die Masse an Zulassungen, die wir haben. Also du brauchst in vielen Ländern Zulassungen. Selbst wenn du sie rechtlich nicht brauchst, wollen die Plattenhersteller die natürlich haben, weil die ein gutes Gefühl haben wollen. Du brauchst wahnsinnig viele Auszugsversuche. Die haben wir ja jetzt über, ich glaube, wenn man seit 40 Jahren Auszugsversuche.
Das ist ein Auszugsversuch?
Ein Auszugsversuch ist, du schickst mir jetzt von deinem Plattenmaterial x Platten in verschiedenen Formaten und ich mache pro Platte, setze ich einen Anker und ziehe den raus.
Ah, okay.
Um zu schauen, wie viel Kilonewton Last da drin stecken. Mhm. Welcher Anker der beste ist und das natürlich auch im Querzug. Und diese Versuche machen wir Genau, und die machen wir kontinuierlich. Das heißt, das schützt uns genauso wie die Referenzen. Also es ist, wenn du jetzt einen neuen Anker machen würdest, der Tobi sagt jetzt, ich habe jetzt auch hier einen Anker und du hast noch keine einzige Referenz damit gemacht. Aber die Katja ist diejenige, die die Verantwortung trägt für das Projekt und sagt, ich muss hier Platten mitten in der Einkaufsstraße in der Höhe aufhängen. Weiß ich nicht, wie du dich damit fühlst. Ja. Weiß ich nicht.
Das wird wahrscheinlich schwierig für mich.
Genau, ja. Und der Karlanker, der ist geschützt, vor allem das Setzsystem. Das ist das Besondere bei ihm, weil er halt sich selber setzt. Und der ist geschützt, genau. Mhm.
Lass uns doch auch nochmal ins Unternehmen gucken. Du hast ja gesagt, du kamst rein und deine Eltern sind raus. Und dann hast du ja einiges verändert. Gib uns doch da gerne auch nochmal einen Einblick.
Die erste Amtshandlung waren eigentlich Personalgespräche mit jedem Einzelnen. Also ich bin die ersten 2 Wochen war ich nur spazieren. Bin mit jedem Mitarbeiter um den Stausee und nochmal von vorne nach hinten hier latscht, um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie es eben geht, was überhaupt die Erwartungshaltungen sind. Und da kam so viel rum, dass eigentlich schon so ein bisschen klar war, okay, wenn wir diese 10 Sachen hier jetzt mal ändern, dann haben wir hier schon eine gute Bewegung hingekriegt. Und der eine große Vorteil, der dazu kam, war, dass meine Eltern einen Neubau geplant haben. Weil die eine Firma verkauft wurde kurz davor, mussten wir auch eine räumliche Trennung machen. Das heißt, die Keilbefestigungstechnik hat einen neuen Standort gekriegt, komplett neu eingerichtet. Bedeutet für den Mitarbeiter hier war das, ich kriege im nächsten Jahr ein neues Büro, einen neuen Arbeitsstandort, einen neu eingerichteten Schreibtisch, technisch wie im Mobiliar und noch neue Vorgesetzte. Also es war alles neu. Wie ein Firmenwechsel war das für viele Jahre. Und auf der Basis haben wir dann gesagt, okay, wir haben die Gleitzeit eingeführt, also so ein paar Basics, die halt vorher auch noch gar nicht da waren. Wir haben Personalgespräche eingeführt. Bei uns gibt es jedes Jahr Personalgespräche. Das heißt, diese Spaziergänge setze ich fort. Jedes Jahr gehe ich mit denen um die Runden. Wir haben Feedbackgespräche eingeführt, also wirklich auf die Leistungen, auf die Tätigkeit bezogen. Wir haben Team-Updates eingeführt, dass wir jedes Quartal alle einmal abholen, was ist in den letzten 3 Monaten passiert und was ist in den nächsten 3 Monaten geplant und wie geht's dem Unternehmen und wie finden wir das und warum machen wir das, was wir tun und so weiter. Also eine ganze Kommunikation haben wir sehr, sehr, sehr stark angepackt. Und vor allem das Marketing. Also meine Mutter hat vorher versucht, für beide Firmen irgendwie dem Marketing gerecht zu werden und nebenbei noch das Unternehmen zu führen. Und da haben wir uns drauf gestürzt. Das bedeutet, zum einen, der Christian als Vertriebler, der hat die ganze Welt erstmal wieder bereist und ich habe mich dran gezeckt, weil ich natürlich gesagt habe, wer weiß, du hast jetzt das Netzwerk, kann ja auch sein, dass das hier überhaupt nicht funktioniert. Und dann bin ich aber froh, wenn ich überhaupt mal ein paar Nasen kennengelernt habe. Da steckst du ja nun mal nicht drin. Und ich habe dadurch von ihm wahnsinnig viel gelernt zum Vertriebsdenken, wie funktioniert das, worauf sollte ich achten. Und damit haben wir unseren Vertrieb nochmal angekurbelt und das kombiniert mit dem Marketing. Wie wollen wir auftauchen? Wollen wir kommunizieren? Wie soll das aussehen? Habe ich mich dann dem Marketing erstmal angenommen und habe das neu aufgestellt und das Marketing dann auch irgendwann mit einem neuen Personal besetzt. Mittlerweile haben wir eine kleine Marketingabteilung wirklich im Unternehmen. Das habe ich auch letztes Jahr an Christian noch abgegeben. Jetzt ist das einfach ein fester Bestandteil in dieser Firma. Also Neuaufbau der gesamten Kommunikation war ein großer Punkt und viel im Bereich Prozesse, Abläufe innerhalb des Betriebs.
Und wie haben die Mitarbeiter darauf reagiert, die ja wahrscheinlich vorher auch schon sehr lang im Unternehmen waren?
Ich würde sagen, auf die ganzen erstmal total positiv. Also erstmal fanden die das alle total cool. Was zum Beispiel schwierig war, war, dass wir von Anfang an gesagt haben, ihr dürft das entscheiden. Ihr seid die Experten. Ihr seid in dem Bereich so lang. Macht ihr mal einen Vorschlag. Das hat denen ein Druckgefühl gegeben. Also da waren wir so ein bisschen wir haben wirklich gedacht, ach wie cool hier, ihr dürft jetzt total frei sein und euch entfalten und macht mal. Und die waren eher auch von wegen, ja, ihr müsst das doch entscheiden. Ne? Und wir haben gesagt, wir können das ja gar nicht entscheiden, weil wir haben ja gar nicht die Erfahrung wie ihr. Und das war aber nicht in meinen Augen, in meiner Perspektive war das ist die totale Wertschätzung. Ich gebe denen Freiheiten und Möglichkeiten und Chancen zur Entwicklung. Und für die war das einfach, das ist laissez-faire, das ist unfair, das ist Druck, ne, so in diese Richtung. Nicht bei allen, aber bei manchen kam das so rüber.
Und wie bist du selbst in die Situation gegangen? Also wenn wir uns jetzt nochmal die Gerda von 2, 3 Jahre vorher vorstellen, die versucht hat, allen Erwartungen gerecht zu werden, die sich auch von der Kleidung total angepasst hat. Und dann gehen wir zu der Gerda in dieser Situation. Wie hast du dich gefühlt und wie hast du dich verhalten?
Ja, ich hatte ja dann diesen Schutzschild, ne, wo ich wirklich gesagt habe, so das passiert mir nicht nochmal. Und deswegen hatte ich dank der Situation, wie es damals war, mega Antennen dafür. Das bedeutet, schon in den ersten 2 Wochen hat mein Kollege, der Christian, gesagt, Gerda, wir kriegen morgen einen wichtigen Besuch von der Firma so und so. Da kommt das komplette C-Level und so weiter. Und da hat er tatsächlich, und ich kannte dieses Gefühl, und deswegen konnte ich reagieren, mich darauf wirklich sehr, sehr freundlich und sehr wertschätzend darauf hinweisen müssen wollen, dass ich mein Schuhwerk doch für den nächsten Tag dann überdenken sollte. Und das war natürlich, er kannte ja auch die Vorgeschichte nicht, aber der hat natürlich, diese Antennen haben voll reagiert und mein Trigger hat er voll getroffen. Und das hat mich dann geschützt. Das war dann mein Schutzschild, der gesagt hat, und genau deswegen nicht. Ne? Entweder nehmen die mich so oder nicht.
Also hast du sie in Schuhen empfangen?
Ja, natürlich. Okay. Heute ist es ja sowieso nochmal entspannter. Ich glaube, heute ist das ja alles ganz gängig. Aber das war so, ja, so Schritt für Schritt gab es immer diese Situation. Oder ich habe dann gemerkt, dass Christian als Mann Ü50 wurde dann eher als der CEO wahrgenommen als ich. Und dann war ich vielleicht eher die Praktikantin oder Assistentin. Und das hast du auch schon gemerkt, wie man begrüßt wird, wenn man in den Raum kommt. Ne? Mhm. Wie, mit wem das Gespräch geführt wird. Und dann war beim Christian dann die Frage, wie läuft das Business? Und bei mir war die Frage, wie geht's dem Kind? Mhm. Ne? Also das habe ich natürlich sehr oft gemerkt. Und das hat mich in den ersten Wochen noch total getriggert. Aber auch das hatte ich ja schon beim ersten Mal, so dieses, ich muss jetzt diesen Erwartungen entsprechen. Ich muss jetzt zeigen, wer ich bin, was ich kann oder Sonstiges. Und deswegen konnte ich mich da recht schnell von lösen und habe gesagt, nee, das muss ich nicht, das kriegen die schon von alleine irgendwo raus, muss ich gar nicht machen. Und dann habe ich meine Visitenkarten einfach nicht rausgegeben. Und der Christian sagte, warum gibst du deine Visitenkarten nicht raus? Ich sage, weil sie die gar nicht haben wollen. Ja, du wirst doch wohl deine Visitenkarten rausgeben. Und dann waren wir beim nächsten, auch zwar auf einer Messe. Und dann sagt er, jetzt hol deine Visitenkarten. Und dann, ich hatte aber einen Rock an, hatte keine Hosentaschen. Und dann hatte ich die Visitenkarten in meinen Socken, die wiederum in meinen Sneakers stecken. Und habe mir diesen Visitenkartenstapel aus meinen Socken geholt. Und dann sagt er, das hast du nicht gemacht. Ich sage, ich habe keine Taschen. Was soll ich denn machen? So, und das waren so kleine Aktionen. Oder ich habe irgendwann, habe ich mir Praktikanten-Visitenkarten gedruckt. Und ich dachte, dann bin ich jetzt die Praktikantin, ist mir egal.
Wie haben die Leute darauf reagiert?
Also erstmal, die habe ich natürlich nicht in Massen rausgegeben wie die anderen, weil ich war ja sowieso verhalten. Aber doch, ich habe sie rausgegeben, auf jeden Fall. Ich habe dem Christian auch irgendwann mal aus Spaß dann welche gedruckt. Das spricht keiner an. Das spricht keiner an. Das ist ganz unterschwellig. Das wird dann nur, da wird da drauf geschielt und dann wird die weggepackt. Also das ist das Einzige, was du kriegst, ist die Zuversicht, dass irgendwann dieser Mensch vielleicht in eine Situation kommt, wo er das mal anders wahrnimmt und dann ein großes Fragezeichen auf dir stellt. Das muss genügen.
Gerda, würdest du sagen, das Unternehmen ist heute so, wie du es dir wünschst?
Boah, gute Frage. Nein.
Was fehlt noch?
Na, ich glaube, es ist... ich überlege, nee, nicht, weil was fehlt. Ich glaube, weil wenn es es ist ja die Kontinuität, dass du halt immer wieder schaust, wo kannst du wieder was anpacken, wo kannst du, ich glaube, es ist halt nie fertig. Und das nicht, weil man, es muss immer besser sein, sondern einfach auch für das eigene Engagement, für die eigene Motivation, dass man immer sagt, und hier kann ich noch irgendwie mal Gas geben und hier kann ich noch mal unterstützen. Das ist das Fokus setzen, das ist auch Nein sagen können zu dem einen Zeitpunkt, ja zu einem anderen. Also deswegen ein positives Nein. Also ich finde es schön, dass wir hier kontinuierlich in einer Veränderung sind, aber ich glaube, es ist nie fertig.
Wir kommen jetzt so langsam auch zum Schluss von dem Podcast und da haben wir für jeden Gast drei Fragen. Mhm. Die erste Frage wäre, welches Buch hast du zuletzt gelesen, was dich total begeistert hat und von dem du glaubst, dass das für die anderen Hörer und Hörerinnen auch spannend ist?
Auch eine gute Frage. Boah, ich habe so viel, also ich lese gar nicht so viel, aber ich habe so ein paar, so, ich glaube das Eselprinzip.
Das Eselprinzip.
Ja, wo es wirklich dann um die Vorteile, also dass der Esel mal gewertschätzt wird und ich sage auch immer, Esel sind auch toll, schätze mal deinen inneren Esel. Also die Sturheit ist eine Stärke, kann eine Stärke sein, langsam sein, das kann zu Klarheit führen, gelassen sein, Eigenständigkeit und auch einfach mal wirklich Nein sagen. Also das Buch fand ich cool.
Ist das ein Sachbuch oder ein Kinderbuch?
Nee, es ist Sach, aber es ist humorvoll geschrieben. Ja, ja. Also
ich musste gerade an das Buch denken, was Alicia Lindner empfohlen hat von Berlin, das Neinhorn. Das war unser,
das kenne ich auch. Ja.
Das war unser erstes Kinderbuch in unserem Buchclub. Denn das Buch, was du gerade genannt hast, das verlinken wir in den Shownotes und das bekommt ja der nächste Gast in der Januarfolge von uns überreicht. Und auch du bekommst ein Buch zugeschickt. Ich verrate dir doch nicht, welches es ist, aber du bekommst es von Antje von Dewitz, der Geschäftsführerin und Gesellschafterin von VD, der Outdoor-Marke.
Cool, da habe ich gerade meinen neuen Wintermantel von, nehme ich sehr gerne.
Schau an. Frage Nummer zwei.
Ja, wir können so eine Tierbuchreihe jetzt aufmachen, ne? Das Nein-Nummer, das Eselprinzip, sehr gut. Vielleicht auch noch ein Geschenktipp, wer weiß. Genau, die nächste Frage hat auch was mit Weihnachten und dem neuen Jahr zu tun. Ich weiß nicht, ob du jemand bist, der sich gute Vorsätze vornimmt für das nächste Jahr. Wenn ja, was könnte das sein?
Witzig, die gleiche Frage wurde mir gestern gestellt. Oha. Was würde mein diesjähriger Kalender, mein 2026-Kalender sagen? Und er würde sagen, mach gar nicht so viel anders, hüte aber auch die Leerzeiten. Also, dass wir, mein Mann und ich sind privat, wir sind sehr terminlich, sehr streng. Wir haben einen vollen Kalender, aber voll gehört auch, dass wir auch viele Blöcke haben, wo wir sagen, und dieser Tag bleibt leer. Und hier haben wir Zeit zu zweit und hier machen wir nur Familienzeit. Und bei all dem Stress, der auch vielleicht nächstes Jahr mich wieder erwartet, ist das, glaube ich, in der Ruhe liegt die Kraft. Das ist für mich eine ganz große Erkenntnis, die mir auch dieses Jahr ganz stark geholfen hat, die ich mitnehme.
Hast du schon ein Projekt für nächstes Jahr?
Ja, darf ich aber nicht sagen.
Naja, okay. Ich frage dich dann nochmal.
Da können wir nächstes Jahr direkt drüber quatschen.
Okay. Die letzte Frage. Welches Kapitel Familienunternehmensgeschichte möchtest du einmal geschrieben haben?
Welches Kapitel? Ja, doch, ich glaube, dass das Kapitel des, des Rahmens, das Kapitel des, ja, da steckt so viel drin, ne? Also der Switch, die Akzeptanz von, dass man halt nicht immer in den Rahmen passt, dass man den Rahmen sprengen darf. Und dass es auch vielleicht ein USP ist, wenn man da nicht in den Rahmen passt. Diese Wahrnehmung, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Kapitel. Mhm.
Super, vielen, vielen Dank, liebe Gerda, dass du ein paar Kapitel von deiner Lebensgeschichte und von eurem Familienunternehmen mit uns geteilt hast. Es hat großen Spaß gemacht.
Fand ich auch. Dankeschön.
Danke. Alles neu. Der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.